Der Fall Colleen Fernandez folgt exakten Abläufen einer sorgfältig geplanten Werbekampagne. Und wenn auch noch nicht alle Zusammenhänge restlos klar sind, steht jetzt schon fest, dass am Ende die Klarnamenpflicht im Internet stehen wird. Und ich zeige heute, dass dies genau das ist, was Epstein und seine Hintermänner schon seit Jahrzehnten geplant haben. Das Internet soll ein lückenlos überwachter Raum werden, der es dann ermöglicht, jede einzelne Person, uns alle, zu überwachen und zu kontrollieren, uns in Angst zu halten, uns im Bedarfsfall zu erpressen, uns einzuschüchtern. Das, was Epstein mit einer abgehobenen Elite abgezogen hat, das soll nun aufgeblasen werden. Epstein für alle, auch für Sie. Dass das alles andere als eine krude Verschwörungstheorie ist, werde ich in dieser heutigen Sendung aufzeigen. Und ich werde zeigen, was Sie planten, was Sie wollen und wie Ihre kranke Zukunft eines transhumanistischen Sklavensystems aussehen soll, wenn wir uns nicht dagegen stemmen. Der Fall Fernandez lässt das Thema seit Tagen nicht zur Ruhe kommen. Die Schauspielerin wirft ihrem Ex-Mann, dem Schauspieler Christian Ulmen, vor, er habe über viele Jahre hinweg Fake-Profile im Netz mit ihrem Namen angelegt und über diese Fake-Profile habe er mit Computer bearbeitete sogenannte Deepfake-Pornos von ihr und gefälschte Nacktbilder erstellt und verbreitet. Sie spricht von virtueller Vergewaltigung und Identitätsmissbrauch und der Ex-Mann bestreitet die Vorwürfe. Die ganze Diskussion platzt zeitlich passend in die Diskussion über Social-Media-Verbote in Europa, über die Diskussion zur Klarnamenpflicht im Netz. Also, ob man weiterhin ohne Anmeldung im Internet surfen und suchen darf oder ob man sich in Zukunft registrieren muss. Schauen Sie mal, Frau Fernandez hat schon das richtige Wording.
Also es ist schon echt alles ganz schön krass und deswegen bin ich auch für eine Identifikationspflicht im Netz. Das wäre dann ja gar nicht passiert, wenn es die gäbe.
Ja.
Ich habe mir einige Videos dieser Dame angesehen oder ansehen müssen und ich garantiere Ihnen, das Wort Identifikationspflicht gehört nicht zu ihrem üblichen Wortschatz und das hat die Schauspielerin ganz klar einstudiert und das ist ein klares Indiz, dass es sich um eine gezielte Kampagne handelt und die typischen NGOs, die überall und stets nach Zensur im Netz rufen, wie etwa Hate Aid oder Korrektiv, waren auch in der Vergangenheit schon mit Frau Fernandez umfangreich in Kontakt und sie haben zusammengearbeitet, aber heute wollen wir bewusst das größere Bild, die Verbindung zum System Epstein aufzeigen. Darum halten wir uns mit diesem Fall nicht weiter im Detail auf. Jene Politiker und Mainstream-Medien, die mit geschwärzten Impfstoffverträgen, mit geschwärzten RKI-Files, mit geschwärzten Epstein-Akten kein Problem hatten, die fordern jetzt Klarnamenpflicht und volle Transparenz im Netz und zwar von Ihnen. Denn um Sie geht es letztlich. In Österreich wird das Gesetz zum Social-Media-Verbot bereits auf den Weg gebracht. Es wird diskutiert, ob die sogenannte ID Austria zur Identifikation im Netz genutzt werden soll. Und vermutlich muss sich jeder Nutzer künftig, wenn er sich etwa auf Instagram oder auf Facebook oder auf X registriert, mit einem Gesichtsscan zuerst identifizieren. Und weil es um eine Alterskontrolle geht, müssen das natürlich künftig alle Nutzer machen, nicht nur die Jungen, egal welchen Alters. Das stößt naturgemäß bei vielen Menschen auf Ablehnung. Und darum benötigt es ja eine entsprechende Schockkampagne, bei der viele Menschen mitgehen können. Und das erleben wir aktuell. Denn wer möchte schon, dass in seinem Namen Fake-Profile angelegt werden? Wer möchte schon, dass sein Ruf mit gefälschten Pornovideos nachhaltig zerstört wird? Richtig, niemand. Dass aber damit, mit dieser Kampagne, das Tor zum digitalen Gefängnis aufgestoßen wird, das ist derzeit den wenigsten Menschen noch bewusst. Jeffrey Epstein war ein verurteilter Kinderschänder, der einen global agierenden Menschenhändlerring errichtet hat. Doch nicht nur für die Befriedigung seiner eigenen Perversionen, sondern primär, um einflussreiche Kunden in sein Netz hineinzuziehen, um sie später erpressen zu können. Das gesamte System Epstein war auf Kontrolle ausgerichtet. Kontrolle von kompromittierten Entscheidungsträgern. Und nun ist Epstein tot oder auch nicht. Jedenfalls Epstein ist Geschichte. Doch das System Epstein ist lebt. Epstein begann vor Jahrzehnten zu operieren und durch die technischen Möglichkeiten unserer Zeit, hier und jetzt, wird nun Epstein für alle tatsächlich möglich. Epstein überwachte und erpresste seine Freunde der selbsternannten Elite. Und heute soll jeder Mensch überwacht und erpressbar werden und damit kontrollierbar sein. Damit gehorsam gemacht werden. Gehorsam gemacht in einer Zeit, in der immer mehr Menschen beginnen aufzuwachen und die Fehler im System erkennen. Deswegen ist diese Kontrolle der Massen für die Machthaber wichtiger denn je. Und ein gigantischer Kontrollmachtapparat entsteht direkt vor unseren Augen. Wenn Sie also heute von Social-Media-Verbot oder Identifikationspflicht für das Internet oder Klarnamenpflicht hören oder lesen, dann erleben Sie die Umsetzung dieses Langzeitplans. Epstein war ein abartiger Sextäter, ein kaltblütiger Menschenhändler, ein gerissener Geschäftemacher, hochtalentierter Netzwerker und ein perfektes Werkzeug der Geheimdienste. Vor allem aber war er eine Kunstfigur in einem System mit jeder Menge Infrastruktur, Schutz von ganz oben und nahezu unbeschränkten Geldmitteln. Was kaum jemand weiß, das System Epstein hatte viele Vorläufer, mit denen das Erpressersystem über Jahrzehnte perfektioniert wurde. Das werden wir in einer eigenen Sendung demnächst zeigen. Und es gibt einen großen Plan hinter all dem. Einen Plan, der uns alle bedroht. Denn es zielt alles darauf ab, uns unsere digitale Freiheit zu nehmen. Doch der Reihe nach. Das System Epstein ist kein Werk eines Einzeltäters. Die Dichte an den vielen Unternehmungen, dubiosen Finanztransaktionen, die Fülle an E-Mails und Fotos, das Netzwerken, das Herumchatten von einem Promi-Treffen zum nächsten, das Akquirieren von Menschenmaterial und vieles, vieles mehr. Nein, das ist nicht das Werk eines Einzelnen. Das ist eine ganze Industrie erschaffen, um einflussreiche Menschen zu kompromittieren, zu erpressen und damit zu kontrollieren. Waren die Vorläufer des Systems Epstein noch analog und regional beschränkt, wurde alles mit der rasch fortschreitenden Entwicklung der Kommunikationstechnik und der Globalisierung insgesamt letztlich global. Die Zahl der erpressten Protagonisten aus allen Ebenen der vermeintlichen gesellschaftlichen Elite ist enorm. Die Fäden des Erpressernetzwerkes spannen sich um den gesamten Erdball. Es ging um Menschenhandel, um Kindesmissbrauch, ja, aber nicht nur. Epstein wirkte in den Pandemievorbereitungen zu Corona mit. Er lukrierte schmutziges Geld aus KI und Waffengeschäften. Er ließ führende Wissenschaftler visionäre Konzepte im Bereich Genetik und Robotik ausarbeiten. Und besonderer Fokus des Epstein-Systems war künstliche Intelligenz und digitale Kontrolle der Massen. Hier seien nur einige wenige Namen genannt, die Epstein für seine Zwecke anheuerte. Etwa Larry Summers, Harvard-Präsident, Ex-Finanzminister und im Vorstand von OpenAI, der mächtigen KI-Firma in den USA. Oder Joscha Bach, der KI-Forscher aus Berlin. Oder Benno Görzl, der KI-Forscher und fanatische Transhumanist. Das System Epstein und seine Hintermänner bauten vor für das große digitale Gefängnis, für den Great Reset, für die Verwirklichung eines menschenverachtenden Weltbildes, das die Masse nur als Nutzvieh und die selbsternannte Elite als Herrscher versteht. Und dazu kommen wir heute noch, denn im System Epstein wurde genau das konzeptionell vorbereitet, was wir heute als Transhumanismus kennenlernen. Beobachter, die sich nicht in die Tiefe der Akten gewühlt haben, sich nicht in der Tiefe befasst haben, sind oft versucht, den Wert der Epstein-Akten herunterzuspielen. Aber die Akten haben einmalige Einblicke in die Welt der Machteliten gegeben. Erstmals wurden Verbindungen bestätigt, die wir oft nur erahnen oder vermuten konnten. Aus Indizien wurden Beweise. Und das System Epstein beweist auch, dass sich die wahren Drahtzieher der neuen Weltordnung, der Geheimdienste und des Militärs bedienen. Und diese wiederum bedienen sich der mächtigen Konzerne und eigens installierter Tarnfirmen. Ob nun der militärisch-industrielle Komplex, wie es Eisenhower oder Kennedy nannten, oder pharma-industrieller oder digital-finanzieller Komplex. Letztlich laufen die Fäden bei einigen wenigen zusammen und sie alle haben eines gemeinsam. Sie wollen in ihrem Bereich die Weltherrschaft und Menschen wie wir sind letztlich nur ihre Beute. Was ich Ihnen jetzt präsentiere, haben Sie zuvor noch nie gehört. Es geht um Personen, die weitestgehend unbekannt und unbeachtet agierten und die unglaublichen Einfluss auf das System Epstein und die heute noch agierenden Eliten genommen haben. Die Rede ist von Vater und Sohn der Familie Barr. Donald Barr, das war der Vater. Barr Senior also, er war Rektor an der angesehenen Dalton School und Ex-Agent des US-Geheimdienstes OSS, dem Vorläufer der heutigen CIA. Und dieser Donald Barr, Ex-Geheimdienst, war es auch, der den 22-jährigen Jeffrey Epstein eine Stelle an der elitären Dalton School als Lehrer verschaffte. Epstein hatte gar keine Qualifikationen, keine Lehrerausbildung und Epstein selbst war Studienabbrecher. Und dennoch durfte er dank Donald Barr dort Lehrer werden. Barr brachte ihn damals erstmals in Kontakt mit jungen Menschen der gut betuchten Elite und es war auch der Beginn seiner Karriere von Epstein. Epstein wandelte mit langem Pelzmantel durch die Schulgänge und war natürlich hinter Schülerinnen her, wie Zeuginnen später aussagten. Barr verschaffte dem abschlusslosen Epstein diesen angesehenen Job als Lehrer. Barr verließ die Schule und ja, das klingt alles dubios und das ist es auch. Donald Barr tat aber noch etwas ganz anderes. Er schrieb zwei Bücher. Das eine Buch mit dem Titel Space Relations war ein Science-Fiction-Roman. In diesem geht es darum, dass 7 Oligarchen mit absoluter Macht über eine sogenannte Elite herrschen, die sich wiederum die einfachen Menschen als Nutzvieh hält, als Arbeitssklaven und sie für die Erhaltung der Infrastruktur ausbeutet, als Sexsklaven missbraucht und jene je nach Bedarf in Laboratorien nachzüchtet. Barr lässt etwa in diesem Buch einen seiner Protagonisten sagen, Menschenopfer und Menschensklaverei sind Beispiele großer religiöser Intuitionen und zivilisatorische Ziele. Also Sklaverei ist nach Barr nicht Machtmissbrauch über andere Menschen, sondern religiös und gesellschaftlich erstrebenswert. Hauptprotagonisten in seinem Buch sind eine Sadistin und ihr willfähriger Lustknabe, die gemeinsam Minderjährige sexuell missbrauchen. Kommt Ihnen das irgendwoher bekannt vor? Ja, richtig. Dieser Roman von 1973 klingt stark nach Blaupause für das spätere System Epstein. Eine Elite hält sich Sexsklaven. Eine Elite lebt abartige Perversionen aus und missbraucht Minderjährige. Der Mensch als Nutzvieh, das System Epstein, Transhumanismus und die 7 Oligarchenherrscher, das erinnert mich unweigerlich an die 7 allmächtigen Familien, von denen etwa auch der ehemalige Forbes-Journalist Benjamin Fulford sprach, die angeblich die Welt beherrschen würden. Natürlich nur Verschwörungstheorie.
Frühzeitig informiert zu sein ist entscheidend. Aufklärung kann Leben retten. Das ist nur mit Ihrer Spende möglich. Gemeinsam gegen Gleichschaltung und Propaganda. Wir senden, Sie spenden.
Aber es kommt noch dicker. Donald Barr Senior schrieb ein paar Jahre später, ungefähr als Epstein begann, sein Netzwerk hochzuziehen, sein zweites Blaupausebuch. In dem Buch namens A Planet in Arms ist die alte Herrschaft gestürzt, aber der Sieg hat ein Machtvakuum hinterlassen. Statt Stabilität herrscht Chaos, rivalisierende Fraktionen, Straßenunruhen und die Übergangsregierung, sie wankt. Barr zeigt nun vor, wie die Herrschenden vorgehen müssen, um die Gesellschaft gänzlich unter Kontrolle zu bringen. Die Mittel seiner Wahl? Sicherheit, Kontrolle, Legitimität unter Nutzung jeder möglichen Technik. Alles am Weg für eine schöne neue Weltordnung. Also oben die Herrscher, darunter eine korrumpierte Elite außer Rand und Band und unten die Menschen als künstlich reproduziertes Nutzvieh und Sexsklaven. Alles liest sich wie eine visionäre Anleitung für Transhumanisten und für das System Epstein. Und wenn Barr Machterhalt durch das Zusammenspiel aus Sicherheitsbedürfnis und Kontrolle beschreibt, dann erleben wir das exakt heute. Corona, Angst vor dem Virus, Sicherheit durch eine mRNA-Injektion. Angst vor dem Klima, CO2-Steuer. Angst vor Fake-Pornos im Netz, Klarnamenpflicht und Ausweispflicht im Internet. Doch der Vater Barr wäre ja kein Vater, hätte er keinen Sohn, und so kommen wir nun zum Sohn William Barr. Sein Sohn William Barr, der schon als junger CIA-Chef werden wollte, wurde auch ein Meister darin, eine bestimmte Agenda zu verfolgen, Widerstände zu beseitigen und Gegner aus dem Weg zu räumen. Bereits während des Studiums heuerte Barr Junior bei der CIA an und hatte offenbar die richtigen Kontakte und Hintermänner. Er wurde später zweimal in die mächtigste Justizposition in den USA gehievt. Und zwar als Justizminister und zugleich oberster Staatsanwalt in einer Person, obwohl er nie einen einzigen Fall vor Gericht verhandelt hatte. Während seiner Amtszeiten unter Präsident Reagan und unter Präsident Trump vertuschte er so viele staatliche Skandale, dass ihm die New York Times den Namen Cover-Up General verpasste, also der Zudeck-General. Unter den vertuschten Skandalen waren viele Geheimdienstoperationen, wie etwa auch die Iran-Contra-Affäre. Wie heute war der Iran damals sanktioniert und man durfte im Westen keine Geschäfte mit dem Iran machen. Und was taten die CIA, also der amerikanische Auslandsgeheimdienst und Israel? Sie haben dem Iran illegal Waffen geliefert und mit dem Geld für die Waffenlieferungen die Contra-Rebellen in Nicaragua unterstützt. William Barr sorgte dafür, dass die obersten Verantwortlichen begnadigt wurden, der Fall also für die Drahtzieher wieder einmal folgenlos blieb. Übrigens war auch Jeffrey Epstein in der Iran-Contra-Affäre beteiligt. Er betrieb mit dem berüchtigten Waffenhändler Khashoggi eine CIA-Fluglinie, mit der Waffen hin und Kokain zurücktransportiert wurden, aber das nur am Rande. Unter Barr ereignete sich auch die Promis-Affäre. Und die Promis-Affäre, das ist besonders interessant und bezeichnet für unser heutiges Thema. Das Justizministerium hatte eine Software gekauft. Diese Software, eine Geheimdienstsoftware, wurde dann von einem israelischen Agenten gestohlen und der israelische Geheimdienst Mossad manipulierte die Software. Die manipulierte Software wurde entwickelt, um andere Länder auszuspionieren, Banken zu überwachen, Geheimdienstdaten zu sammeln und so weiter. Robert Maxwell, der berüchtigt umtriebige Vater von Ghislaine Maxwell, der sadistischen Partnerin von Epstein, verkaufte diese Software mit einer Hintertür an Geheimdienste um die Welt weiter. Bis zu 80 Staaten, darunter England, Australien, Südkorea und so weiter, sollen die Promis-Software mit Mossad-Hintertüre erhalten haben. Also Geheimdienste nutzten die Software und die Software konnte von Mossad, CIA und der NSA angezapft werden, weshalb alle Daten gesammelt dort landeten. Der Journalist Danny Casarolo, der das herausfand, wurde tot in einem Hotel gefunden. Ursache umstritten. Und jetzt kommt's. Barr als oberster Ankläger sorgte dafür, dass alle Ermittlungen im Sand verliefen. Barr hatte sich einen Ruf erarbeitet, auf Barr war Verlass. Ob Kindermissbrauchsnetzwerke, Regierungskorruption oder Geldwäscheuntersuchungen, sobald Geheimdienste beteiligt waren, trat Barr verlässlich auf den Plan. Welch Zufall, dass er auch der oberste Strafverfolger war, als Epstein in seiner Zelle umkam. Jener Jeffrey Epstein, den er seit Jugendjahren aus einem Jugendmusikcamp gekannt haben soll, wie US-Aufdecker berichteten. Und hier sehen Sie das Foto vom Jugendcamp in Interlochen. William Barr und der junge Epstein. Angeblich. Es ist ja nicht bestätigt. Aber sehen Sie selbst die Bilder. William Barr, der auch auf einer FBI-PowerPoint-Folie genannt wurde, unter jenen Prominenten, die bei Foltern zugesehen haben sollen. Jener Barr, der sich dezent aus dem Scheinwerferlicht, aus der Politik zurückzog, ehe seine Verbindungen zum System Epstein allzu bekannt wurden, indem er sich plötzlich vordergründig gegen Donald Trumps Linie stellte, den er bis dahin stets unterstützt hatte. Plötzlich war er nicht mehr der Justizminister, unter dem Epstein starb, sondern er war medial plötzlich der mutige Konservative, der Trump die Stirn bot. Barr, gut vernetzt und vermutlich immer einen Schritt voraus. Und nun schrieb auch dieser Barr Junior ein Buch, Memoiren eines pflichtbewussten Dieners der Republik, gottesfürchtiger Katholik, Verteidiger der Institutionen, kein Wort über seinen Vater und über Epstein. Kein Wort über die Vertuschungen, die Wahlbetrugsgeschichte gab ihm den perfekten Ausstieg. Er ging, nachdem alles erledigt war und bevor alles in der Öffentlichkeit hochkam. Der Maxwell-Prozess, die Teilveröffentlichung der Epstein-Files, da war er längst offiziell Privatmann. Ein Muster, das sich durch seine gesamte Karriere zieht. Nach außen, der vom Judentum zum frommen Katholiken konvertierte, der salbungsvolle Reden über Moralität hält. Nach innen der Mann, der Kinderschänder-Netzwerke deckt, Ermittlungen sabotierte und Erpressungsnetzwerke unbehelligt zuließ. Zig Skandale vertuscht, null Konsequenzen und am Ende ein Heiligenschein in seinen eigenen Bestseller-Memoiren. Also zusammengefasst, William Barr vertuschte unzählige Skandale, die Iran-Contra-Affäre und damit die illegalen Machenschaften der Geheimdienste. William Barr vertuschte die Promis-Affäre und diente damit offensichtlich nicht vordergründig seinem Land, sondern den allmächtigen Geheimdiensten. Und Barr vertuschte die Vorgänge zum Epstein-Tod. Klarer Geheimdienst-Hintergrund. Und wie ich heute bereits sagte, die wahren Drahtzieher der neuen Weltordnung bedienen sich der Geheimdienste und entsprechender Tarnfirmen und sie hegen Personen ein, die ihnen wichtig sind. Entscheider und Meinungsbildner sind fest im Griff dieser Strukturen. Womit beispielsweise wird Donald Trump erpresst, damit er den irren und aussichtslosen Irankrieg führen muss? Oder was hat Trump im Vorfeld bekommen, was ihn so sehr verschuldet hat, dass er es nun mit dem Irankrieg zurückzahlen muss? Wer ausschert, wird fertig gemacht. Ob im Fall Epstein oder bei vielen anderen brisanten Geheimdienstoperationen, Zeugen verschwinden, werden eingeschüchtert, bestochen, Ermittler begehen Selbstmord oder verunfallen. Und darauf kommen wir in einer gesonderten Sendung noch umfangreich. Es ist enorm. Wer ausschert, wird fertig gemacht. Und so auch Charlie Kirk. Vor einem halben Jahr öffentlich hingerichtet. Kirk war immer pro Trump, pro Israel. Er erlebte einen kometenhaften Aufstieg als wichtige Person der öffentlichen Meinung. Mit 18 Jahren Top-Influencer, mit 18 Jahren gründete er die Veranstaltungsreihe Turning Point. Mit 22 Jahren war er bereits Berater von Donald Trump, stets mit mächtigen Geldgebern im Hintergrund, hunderte Millionen Dollar Budget. Auch mit Geldern zionistisch-israelischer Gönner. Und dann scherte er plötzlich aus. Er wurde kritisch gegenüber Israel und warnte eindringlich vor einem Irankrieg. Seine Stimme hatte Gewicht im Trump-Lager und bei Millionen junger Menschen, die ihm folgten. Und dann wurde er ermordet. Als der Antiterrordirektor Joe Kent nach der Ermordung untersuchen wollte, ob ausländische Geheimdienste in die Ermordung verstrickt waren, wurde er vom FBI-Direktor Cash Patel daran gehindert. Ich hatte das in der vergangenen Woche aufgearbeitet. Und nach Kirks Ermordung wurde wieder alles auf Schiene gebracht. Seine Frau Erika Kirk trauerte nicht allzu lange. Gemeinsam mit Vertretern der Israel-Lobby drehte sie Turning Point wieder auf die alte Linie. Das war aber vermutlich nicht nur im Interesse der Israel-Lobby allein, sondern vermutlich auch im Interesse der Mutter von Erica Kirk. Wer ist aber die Mutter von Erica Kirk? Das ist eine der Öffentlichkeit weitestgehend unbekannte Dame namens Lori Franzfe. Und das führt mich wieder zum vorhin erwähnten militärisch-industriellen Komplex. Ich hatte vor wenigen Tagen wieder Larry Silverstein erwähnt, jenen Mann, der sich durch die Terroranschläge von 9/11 um 4,5 Milliarden reicher machte. Es gab aber auch viele Rüstungskonzerne, die von dem Tag an, an dem das World Trade Center einstürzte, profitierten. Darunter die Konzerne Lockheed, Boeing, Raytheon und Northrop. Aber auch bestimmte Cybertech-Firmen boomen in Zeiten von Krieg und Terror und die zuvor genannten Konzerne sind Kunden einer solchen Firma namens AZ Tech International. Hier sehen wir die grafische Darstellung und diese Firma, AZ, gehört dieser Dame, der Mutter von Erica Kirk, Lori Franzfe. Diese Firma AZ Tech International wurde 1992 gegründet. Sie macht Management und Beratung für das US-Verteidigungsministerium, das Energieministerium, die NASA, die Air Force und das Marinekorps. Natürlich ist AZ auch international tätig, bis nach Deutschland und bis nach Australien, auf der ganzen Welt arbeitet mit verschlüsselter Kommunikationstechnologie, ist ein klassisches Beratungsunternehmen im militärisch-industriellen Komplex. Erica Kirks Mutter gründete auch das Unternehmen GTEK, GTEK, spezialisiert auf Network Security, Risikobewertung und Schutz gegen elektromagnetische Impulsangriffe. Verträge hat dieses Unternehmen ebenso mit dem Verteidigungsministerium, mit der Homeland Security und wichtigen Militärinfrastruktureinrichtungen. E3 Tech Group, ebenso ein Unternehmen der Mutter von Erica Kirk. E3 Tech Group bietet KI-Drohnen und Cyber-Security-Lösungen an. Die Firmenwebsite beschreibt intelligente Security, KI-Drohnen und Cyber-Security-Lösungen und selbstlernende Systeme zur Risikobewertung. Und nur ein Beispiel, wenn wir bei E3 Tech das Team ansehen wollen auf der Website, dann kommt ein lapidarer Stehsatz, hier sehen Sie es, das Team besteht aus Menschen, die das Produkt seit Jahren entwickelt, vertrieben und implementiert haben, oha, und unsere Erfahrung macht sie erfolgreich. Kein Team zu sehen, nur ein allgemeiner Platzhalter-Stehsatz. Fest steht, Lori Franzfe war bestens mit dem Pentagon, dem Militär, der Waffenindustrie und den Geheimdiensten vernetzt. Und für mich höchst verdächtig, dass diese Frau alle Unternehmungen entweder A, durch ihre intensiven Geheimdienstkontakte organisieren konnte oder B, gar im Auftrag der Dienste diese Firmen als ausgelagerte Geheimdienstfirmen oder gar als Tarnfirmen installierte. In meiner letzten großen Epstein-Sendung zeigte ich bereits auf, wie der ehemalige Ministerpräsident Israels, Ehud Barak und Jeffrey Epstein, zahlreiche solche Unternehmungen organisiert hatten. So hatten sie die ehemalige norwegische Botschafterin Mona Juul benutzt, um mit einem Geheimdienst-Tarnunternehmen namens Toka voranzukommen. Es wäre also keine große Besonderheit, wenn Kirks ehemalige Schwiegermutter auch für den Geheimdienst Tarnfirmen betrieben hätte. In jedem Fall hat sie Millionen mit diesen Unternehmen kassiert und sie hatte natürlich ein großes Interesse, dass es dem militärisch-industriellen Komplex weiterhin gut geht. Erica Kirk selbst war schon vor der Ehe mit Charlie Kirk mit den Geschäften und Kontakten der Mutter bestens vertraut. Sie moderierte etwa bereits 2013 eine CIA-Dokumentation über EMP-Angriffe, also über genau jene Bedrohung, gegen die die Firma ihrer Mutter Schutztechnologien verkauft, EMP, elektromagnetische Impulsangriffe. Immer mehr Beobachter in den USA fragen sich, war Charlie Kirk Teil einer Geheimdienstoperation, ohne es zu wissen? Lebte der arme Mann in einer Art Truman-Show? Waren seine Frau Erika und seine Schwiegermutter Geheimdienstkontakte? Und war es klasse, was Charlie tat, solange er pro Trump und pro Israel war? Und wurde er zum Problem, als er sich nicht mehr richtig führen ließ?
Frühzeitig informiert zu sein, ist entscheidend. Aufklärung kann Leben retten. Das ist nur mit Ihrer Spende möglich. Gemeinsam gegen Gleichschaltung und Propaganda. Wir senden, Sie spenden.
Die Welt steht nicht mehr im Gleichgewicht. Kriege, Krisen, Unsicherheiten. Wenn unsere Erde ins Wanken gerät, braucht es Menschen mit Haltung. Halten wir gemeinsam den Frieden wieder hoch. Die auf 1 Friedensmedaille 2026. Alles für den Frieden. Jetzt im auf 1 Shop bestellen.
Kirk war jedenfalls umgeben von zahlreichen Freunden, die mit seiner neuen Linie vor seinem Tod nicht einverstanden waren. Und in diesem Zusammenhang sehr wichtig ist ein gewisser Paul Baleli, ein ehemaliger Majorgeneral der sogenannten PSYOP, also einer geheimen Abteilung, die sich mit Techniken der Manipulation, Beeinflussung und Kontrolle von Menschen beschäftigt. Und Baleli war im Beratungsgremium von Kirks Turning Point, von seiner Veranstaltungsreihe, und wurde als Teil der Führung angesehen. Baleli gilt als zionistischer Hardliner und Israel-Unterstützer, als Iran-Hasser, und im Gaza-Krieg forderte er die Deportation der Palästinenser. Und dieser Ex-Militär schrieb gemeinsam mit Colonel Michael Aquino ein Strategiepapier mit dem Titel From PSYOP to Mind War. Kernidee: Sieg durch Kontrolle des Denkens statt durch Gewalt. Das Ziel sei, nicht nur den Feind, sondern auch die eigene Bevölkerung beeinflussen, und zwar durch Medienkontrolle, Informationssteuerung, Psychotronik, Wahrnehmungsmanipulation und so weiter. Was damals 1980 noch spekulativ war, ist 2026 Realität. Social Media, algorithmische Newsfeeds, KI, Deepfake-Videos, Mikrotargeting. Das Manifest der beiden Geheimdienstler ging also ebenfalls in die Richtung, wie es Machthaber künftig schaffen können, absolute Kontrolle über die Menschen zu erreichen. Nicht ganz unwichtig an der ganzen Sache ist, der Co-Autor Michael Aquino war bekennender Satanist. Er war mit anderen in den sogenannten Presidio-Kindermissbrauchsfall in einem Militärkindergarten verwickelt. Ein missbrauchtes Mädchen identifizierte ihn als Täter, beschrieb die Verkleidung als Satan, die Eltern zeigten ihn an. Es gab in der Folge 58 weitere Kinder, die in den Untersuchungen des Falles die Angaben bestätigten. Doch, Sie werden es schon erahnen, wie im Fall Epstein wurden die Zeugen als unglaubwürdig eingestuft, die Angezeigten kamen alle schadlos davon. Im Gegenteil, Aquino selbst wurde 1994 dann noch mit allen Ehren aus der Armee entlassen. Und das ermutigte ihn offenbar noch, begann er fleißig zu publizieren über seine satanische Sichtweise, und er starb 2019. Seine Website ist heute noch im Netz, seine Satanistenbücher bei Amazon erhältlich, und Aquino behauptete bei Gründung seines Projekts Temple of Set, dass ich ihm Satan in einer rituellen Zeremonie offenbart habe und ihm gesagt habe, ich will nicht mehr den bastardisierten hebräischen Namen Satan tragen, mein wahrer Name ist Seth. Aquino brüstete sich übrigens auch öffentlich damit, dass er sogar extra nach Deutschland zu Himmlers SS-Burg der Wewelsburg gereist sei, um dort typisch kranker Satanist in der SS-Burg satanische Rituale zu vollziehen. Ja, was zeigen uns diese Vorgänge? Es gibt einen jahrzehntelangen alten Plan, die Menschen unter Kontrolle zu bekommen, egal wie. Epstein baute ein perfektes Erpressernetzwerk auf, und die Welt begann unter den gleichgeschalteten Politikern immer mehr im gleichen Rhythmus zu atmen. Das beste Beispiel war doch Corona. Denken Sie nur daran, wie in kürzester Zeit die ganze Welt Maske trug und rund um den Erdball Politik und Medien die gleichen Botschaften zu Impfungen und zu Lockdowns durchpeitschten. Klimahysterie dann später, Wokeness, Ukraine-Konflikt. Die westliche Welt marschiert immer im Gleichschritt. Die Drahtzieher und Betreiber des großen Plans sind heute schon sehr weit gekommen. Epstein ist Geschichte. Wir können aber davon ausgehen, dass das Erpressersystem lebt und es mit Sicherheit weitere Erpressernetzwerke gibt, über die die Entscheider an der Leine gehalten werden. Ein paar in die Jahre gekommene Beteiligte, ja, sie wurden nun durch die Veröffentlichung der Epstein-Akten in den letzten Wochen öffentlich gegrillt, mussten zurücktreten, bekamen schlechte Presse. Sie wurden ins Licht gestellt, aber ohne, dass es harte Konsequenzen für sie geben würde. Das diente vor allem der Disziplinierung der eigenen Reihen, weil sie niemand mehr benötigt. Die anderen, die noch hinter den Schwärzungen in vorläufiger Sicherheit sich befinden, haben das Signal ganz sicher verstanden. Spiel mit. Oder du wirst verbrannt. Während das System Epstein weiterlebt, weil niemand verhaftet wird, weil nicht einmal ermittelt wird, wird nun das System Epstein auf alle ausgeweitet. Nicht nur mehr Eliten sollen erpresst werden, sondern alle Menschen. Die Menschen, die Harare als nutzlose Masse bezeichnet, nutzlose Esser, die Menschen, die durch die KI wegrationalisiert werden sollen und, wenn es nach den Spießgesellen von Epstein und Co. geht, abgeschafft werden sollen. Sie glauben, das ist übertrieben? Seit der Befehlsausgabe beim WEF vor 2 Jahren durch Ursula von der Leyen wird die Zensur im Netz immer mehr verschärft. Unter dem Deckmantel der Sicherheit für Jugendliche kommt nun die Identifikationspflicht im Internet. Und spätestens jetzt ist klar, wohin die Reise geht. Denn nicht nur die Kinder und Jugendlichen. Wir alle werden uns sehr bald in wenigen Monaten im Netz identifizieren müssen, wenn es nach dem Willen der Drahtzieher geht. Und das ist die absolute Kontrolle. Zumindest glauben Sie das. Denn der Mensch ist kreativ und findet womöglich Auswege. Aber die absolute Kontrolle für die Masse. Denn die alten Erpressungssysteme, sie brauchten einen Erpresser. Sie brauchten ein Setting, Partys, Epstein-Insel, Hotels. Sie brauchten physische Beweise wie Fotos oder Videos und sie benötigten einen Schutzschirm, die Geheimdienste, Mossad, CIA und so weiter. Das neue System benötigt Ihre Internethistorie, Ihre Suchanfragen, Ihre Standortdaten, Ihre Kommunikation, Algorithmen, die Muster erkennen. Kein Erpresser mehr nötig, kein Setting nötig, kein Epstein, nur mehr Server, Zugang und die Frage, was haben Sie sich angesehen? Den Rest regelt die emotionslose KI. Und die Gesamtüberwachung läuft auf Hochtouren. Erinnern Sie sich vielleicht noch, vor ein paar Jahren gab es so ein chinesisches Spiel namens Pokémon Go. Die Nutzer luden freiwillig Fotos und Videos von allen Winkeln der Welt in diese App hoch, in dieses Spiel. Das war spielerisch. Mehr als 30 Milliarden Bilder. Heute ist bekannt, die chinesischen Dienste haben natürlich die Daten für eine Kartierung mit Bildern benutzt und nun werden Lieferroboter, also Roboter von Zustelldiensten, auf der ganzen Welt mit diesen Daten gefüttert und trainiert, damit sie die Wege besser finden, damit sie schon sehen, was sie dort erwartet. Jeder praktische Staubsaugerroboter zu Hause ist mit Audio- und Videoüberwachung und Internetschnittstelle ausgestattet und liefert Echtzeitbilder aus ihrer Wohnung. Jeder moderne Fernseher, jeder Smart TV, jedes Handy, sie hören immer mit, sie hören immer mehr. Und wenn sie über ein Thema zu Hause sprechen, schlägt ihnen plötzlich Facebook oder Instagram die passende Werbung dazu vor, weil diese Dinger mithören, die ganze Zeit. Und wenn das alles gegen uns einmal gewendet wird, dann ist es wie in China oder wie bei Corona. QR-Codes und digitale Ausweise, um ein Geschäft betreten zu dürfen. Mit der Ausweis- und Klarnamenpflicht im Netz wird jeder zum Erpressbaren. Damit wird der ganze Überwachungsvorgang erst legal. Stichwort Datenschutz. Sie haben im Internet nach steuerschonenden Tipps gesucht. Das könnte schon bald das Finanzamt auf den Plan rufen. Sie haben auf eins angesehen oder andere kritische Kommentatoren, dann sind Sie womöglich für den VS verdächtig. Sie haben heimlich Pornos angesehen, das könnte für Ihre Ehe oder Ihre Karriere unangenehm werden. Jeder ist auf niedrigem Niveau erpressbar. Und damit voll Angst. Er soll voll Angst getrieben werden. Er soll sich deswegen wohlverhalten, auf Linie bleiben, nicht ausscheren. Seien wir nicht naiv. Das gesamte Internet ist eine Geheimdiensterfindung zur Überwachung der Massen. Und jetzt wird alles zusammengeführt. Das Internet war von Anfang an eben eine Erfindung des US-Militärs, genauer gesagt des Vorläufers der DARPA. Und die DARPA ist die Verteidigungs- und Forschungsprojektagentur des Pentagons. Das Pentagon ist seit Jahrzehnten der Hauptsitz des US-Verteidigungsministeriums. So gut wie alle Social Media und Online-Konzerne, die für die Steuerung von Meinungen eingesetzt werden, wurden von US-Militär- oder Geheimdienstablegern gegründet oder finanziert. Von der DARPA oder von der CIA. Die CIA finanziert meist über ihren Finanzierungsarm Incotel. Die Höllenmaschine auf diesem Gebiet jetzt und in Zukunft ist Palantir. Ich hatte schon umfangreich darüber berichtet. Palantir führt alle Daten zusammen und wertet sie in Echtzeit aus. Alles, wirklich alles, was Sie in Ihrem gesamten Leben im Netz gemacht haben, wird von Palantir ausgewertet. Wie gesagt, Klarnamenpflicht, Identifikationspflicht wird das alles vollkommen legal machen. Palantir wurde mit CIA-Geldern von Peter Thiel gegründet. Peter Thiel gründete mit Jeffrey Epstein, Leslie Wexner und dem ehemaligen israelischen Staatschef Ehud Barak das Überwachungsunternehmen Carbine. Das war ein Role Model. Das war ein Vorläuferunternehmen. Und Palantir ist nun scharfgestellt und führt fort, was Epstein und Barak geplant hatten. Peter Thiel, Alex Karp und andere, sie sind auf Linie. Palantir entwickelte das Pre-Crime-System, das von Polizei und Geheimdiensten im ganzen Westen eingesetzt wird, auch in Deutschland. Vorausschauende Polizeiarbeit und Überwachung. Die KI errechnet aufgrund von Verhaltensmustern, was die Person als nächstes tun könnte. Und dann greift die Polizei zu. Ohne das System Epstein hätte es Palantir nie gegeben. Das alles folgt also dem Plan zum uralten Traum der Mächtigen, nämlich die ganze Welt beherrschen zu können. Und wissen Sie, was bei William Barrs Vereidigung als oberster Generalstaatsanwalt 1991 geschah? Der Journalist Dan Friedman erkannte Donald Barr, also den Vater, im Publikum und sagte, Sie müssen ja sehr stolz auf Ihren Sohn sein. Und Barr Seniors Antwort war, ich bin sehr stolz, dass alles, wofür ich stand, Früchte getragen hat. Jetzt hat die Exekutive endlich meine Denkweise angenommen. Jene Denkweise, die die Menschenverachtung als Machtmodell akzeptiert. Jene Denkweise, die den Architekten der NWO helfen soll, endlich die ganze Welt zu beherrschen. Ja, sie wollen uns alle. Sie wollen uns beherrschen und wer ausschert, wird fertig gemacht. Genau wie es in Corona nie darum gegangen ist, die Menschen vor einem Virus zu retten, bei der Klimahysterie nie darum gegangen ist, die Erderwärmung aufzuhalten, so geht es jetzt bei der Identifikationspflicht im Internet nicht um die Sicherheit unserer Kinder. Nein, sie wollen uns durchleuchten und damit letzten Endes kontrollieren. Ich habe keine Angst vor der Klarnamenpflicht. Ich habe keine Angst vor Gesichtsscans. Ich mache alles mit meinem Klarnamen und ich stehe mit meinem Gesicht hier. Ich werde vom Geheimdienst beobachtet und stehe in ihren skurrilen Berichten. Ich lasse mich davon nicht einschüchtern. Aber ich sehe, was sie vorhaben. Die Menschen, die nun massenweise aufwachen und erkennen, wie korrupt und krank die selbsternannten Eliten und Politdarsteller agieren, die sollen eingeschüchtert werden. Denn in einem öffentlichen Klima, das jeden Kritiker attackiert, ist es ein gewisses Risiko, sich offen gegen dieses System zu äußern. Und nicht jeder kann oder nicht jeder will dieses Risiko auf sich nehmen. Und Merz hat genau gesagt, worum es geht.
Aber ich möchte Klarnamen im Internet sehen. Ich möchte wissen, wer da sich zu Wort meldet. Das sind doch häufig genug Leute, die im Schatten der Anonymität größtmögliche Transparenz von anderen fordern. Ich möchte, dass wir das auf gleicher Augenhöhe miteinander unternehmen. Wir stellen uns in der Politik auch mit Klarnamen und offenem Visier eine Auseinandersetzung in unserer Gesellschaft. Dann erwarte ich das auch von allen anderen, die sich kritisch mit unserem Land und unserer Gesellschaft auseinandersetzen.
Weil ein Schüler auf einer Antikriegsdemonstration ein kritisches Transparent gegen Friedrich Merz gehalten und gezeigt hat, ließ Merz ihn festnehmen. Wir wissen, was Politiker tun, wenn sie beleidigt werden. Hausdurchsuchungen, Anzeigen, Gesinnungsterror. Der ganze Machtapparat wird in Bewegung gesetzt. Und Merz, der von BlackRock direkt ins deutsche Kanzleramt entsandt wurde, wird seinen Auftrag gnadenlos ausführen. Und mit Klarnamenpflicht und Ausweispflicht im Internet wollen sie die Menschen einschüchtern, sie wollen sie kontrollieren. Sie wollen sie über ihr Nutzerverhalten letzten Endes auf niedrigem Niveau erpressen. Auf wie Epstein das mit den Eliten auf hohem Niveau getan hat, so soll ein Klima der Angst bei allen Beteiligten erzeugt werden. Dazu darf es nicht kommen. Der Aufwachprozess lässt sich nicht aufhalten. Und Aufklärung ist unser schärfstes Schwert. Wenn die Absicht durchschaut ist, verliert man auch die Angst, weil man erkennt, was auf dem Spiel steht, für die Freiheit kämpfen oder vor der Sklaverei kapitulieren. Darum geht es. Wir wissen, was zu tun ist. Und es ist eine Chance, die Menschen jetzt darauf aufmerksam zu machen, was jetzt umgesetzt wird. Dann können sie dagegen rebellieren, dann können sie das wieder als Aufwachpille erkennen. Warum bekommen wir Klarnamenpflicht? Warum müssen wir uns jetzt mit Ausweis im Internet anmelden? Warum müssen wir einen Gesichtsscan und einen Pupillentest wie in den schlimmsten Horror- und Science-Fiction-Filmen machen? Ja, weil sie uns kontrollieren wollen, nicht weil es um die Kinder geht. Es ist eine Möglichkeit, diesen Prozess auch umzukehren, gegen die Angreifer zu lenken. Mit Ihrer Hilfe, sehr geehrte Damen und Herren, können wir viele Menschen über die Zusammenhänge aufklären. Leiten Sie diese Sendung weiter, machen Sie die Zusammenhänge bekannt und unterstützen Sie unseren unerschrockenen Sender auf 1 mit Ihrer freiwilligen Spende, denn nur dadurch können wir Sendungen wie diese veröffentlichen, ohne uns vor irgendjemandem rechtfertigen zu müssen, sondern nur vor unserem Publikum. Wir sind mehr und wir durchschauen, was geplant ist. Gemeinsam können und werden wir die entscheidende Anzahl kritischer Menschen wachrütteln.